Ich würde, auch wenn das vielleicht nicht der ins Augen stechendste und der so am meisten gewünscht und gehörte Punkt ist, erst nochmal die Evangelisierung herausstreichen. Denn klar ist, und das ist in der ganzen Synode klar gewesen, wir brauchen die Hinführung zu Jesus Christus und seinem Evangelium, weil darin die Kraft für Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden liegt. Deshalb ist der Auftrag, der der Synode gegeben ist, nämlich Gerechtigkeit, Frieden, Versöhnung zu bewirken, in erster Linie ein Auftrag an die Evangelisierung. Der zweite kirchliche Punkt ist sicher auch die bessere Ausbildung der Priester und Ordensleute, auch der Laien, dass auch durch die Bildung und Fortbildung die kirchliche Soziallehre mehr ins Bewusstsein kommt und auch die Menschenrechte. Das sind Punkte, die etwas mehr innerkirchlich klingen, aber trotzdem eine große Wirkung in die Gesellschaft hinein haben. Dann mehr Punkte, die so ins Auge und ins Ohr springen, ist natürlich die AIDS-Problematik, ist die Gesundheitsfürsorge insgesamt, ist Good und Bad Governance, dann die ganze Klimasituation, der Hunger in Afrika, dann auch, was die Politik angeht, gerechter Handel, weltweit Zugang auch zu Kapital, dann auch die Entschuldung. Das sind Themen, die besprochen wurden und die ganz wichtig sind und die auch für dieses Generalthema Gerechtigkeit, Friede und Versöhnung von entscheidender Bedeutung sind.
Es sind auch mehrere Aufrufe an die Weltkirche und ihre Solidarität mit der Kirche in Afrika zu verzeichnen, zum Beispiel beim Punkt, wo es um katholische Universitäten geht, aber auch ganz konkret mehr Aufnahmebereitschaft für afrikanische Flüchtlinge in den Ortskirchen zu zeigen. Wo ist da Ihrer Ansicht nach noch Spielraum?
Das Thema muss man sehr genau und differenziert auch betrachten. Das wurde auch in der Synode so gesagt. Natürlich sollen die, die ankommen, vor allen Dingen geht es ja auch um die Illegalen, dass die menschenwürdig aufgenommen und behandelt werden und dass es nicht Gesetze gibt und Zustände gibt wie ein Flughäfen, wo diese Menschen wirklich unmenschlich wie Verbrecher behandelt werden. Das darf eigentlich ein zivilisiertes, europäisches, amerikanisches und auch asiatisches Land sich überhaupt nicht leisten. Das Zweite ist, und das wurde auch in den Sprachzirkeln sehr klar diskutiert, dass es natürlich darauf ankommt, dass die Klandestinen aus dieser Situation herauskommen, weil die Situation in dem Untergrund einer Gesellschaft die Quelle für Unmenschlichkeiten ist, bis hin auch zu Terrorismus, das wissen wir alle. Und von daher hat die Synode klar gefordert, dass die reicheren Länder Situationen schaffen und Gesetze schaffen, die ermöglichen, dass Menschen, die geflüchtet sind, gar nicht in die Illegalität abdriften, sondern den Mut haben, ihre Situation zu regeln, entweder, dass sie eingegliedert werden oder auch auf menschliche Weise weitergeleitet werden oder auch auf menschliche Weise zurückgeführt werden. Alle Möglichkeiten müssen im Einzelfall geprüft werden und das, was für den jeweiligen Menschen das Wichtigste und das Beste ist, dass das da auch durchkommt. Das ist eigentlich die Message der Synode gewesen, differenziert, auf den Einzelnen abgestimmt, für den Einzelnen so gut und so menschlich, wie es eben geht.
Bei der Synode war immer wieder auch eine Art von Selbstkritik an afrikanischen politischen Leaders, Politikern zu sehen. Und wir haben das auch hier im Abschlussdokument vorliegen. Ein besonders bemerkenswerter Aufruf geht dabei gerade an katholische Politiker, wo klipp und klar gesagt wird, wenn sie nicht dazu in der Lage sind, Reue zu zeigen für eine schlechte Form der Regierungsführung, treten Sie zurück. Meinen Sie, das hat irgendeine konkrete Art von Auswirkung oder wird überhaupt nur wahrgenommen in Afrika?
Ich hoffe es und wir hoffen es, die Synodenväter, sonst hätten wir das nicht in diese Message, in das Schlussdokument, in den Aufruf hineingeschrieben. Und es ist einfach ein ganz wichtiger Aufruf, und zwar in zweierlei Hinsicht sehr wichtiger Aufruf. Wir wissen, dass für die Entwicklung am hemmendsten ist, wenn es korrupte Regierungen gibt. Dann fließen Entwicklungshilfen in irgendwelche dunkle Kanäle. Es werden ungerechte, unmenschliche, auch menschenrechtsverachtende Systeme gepflegt und aufgebaut. Und das ist die eine, das darf nicht sein, weil das die Entwicklung Afrikas, und ich sage es noch einmal, für Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden am hemmendsten ist. Und wenn das dann noch Christen sind, die eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen sollten, dann ist das doppelt schädlich für die Gesellschaft und für die Kirche, denn das macht auch die Kirche unglaubwürdig. Und deshalb haben die Synodenväter sich zu einem solch klaren und auch sehr fordernden Aufruf entschlossen. Ich halte den für sehr richtig und ich hoffe, dass er Wirkungen zeigt, dass sich die Christen, die in Regierungsverantwortung sind und sich so verhalten, entweder sich bekehren und radikal ändern oder wirklich auch zurücktreten. Das ist natürlich auch ein Aufruf an die Gesellschaft insgesamt, zu achten, dass es gute Regierungen gibt.
Auch die Vereinten Nationen haben bekommen also Kritik aus dieser Abschlussbotschaft der Synodenväter, der Afrika-Synode. Da geht es darum, dass gesagt wird, da wird also klipp und klar gesagt, viele Projekte, die die UNO in Afrika macht, sind gut und löblich, aber die Vereinten Nationen sollten sich wirklich davor hüten, traditionelle afrikanische Werte wie die der Familie und des menschlichen Lebens zu zerstören. Inwieweit ist das wirklich ein so nötiger Aufruf?
Es gibt dieses Maputo-Protokoll, das in etlichen Passagen förderlich für die Entwicklung Afrikas ist, auch die Tradition Afrikas ernst nimmt. Es gibt aber auch darin Aufrufe, die den Menschenrechten widersprechen und den Traditionen Afrikas widersprechen, vor allen Dingen was die Sexualität angeht und was die Familie angeht. Nach afrikanischen Traditionen gehört Sexualität und Ehe zusammen, gehört Sexualität und Familie, Familiengründung, Kinder zeugen und gebären zusammen. Das wird dort aufgegeben. Es wird auch aufgegeben, dass der Schutz des menschlichen Lebens von Anfang bis Ende gelten muss, also von der Zeugung bis zum natürlichen Sterben. Das ist sowohl der kirchlichen Lehre widersprechend als auch den Traditionen Afrikas widersprechend. Und deshalb ist die UNO zu Recht auch in dieser Botschaft kritisiert worden.
Viele Punkte, die in der Abschlussbotschaft drinnen stehen, waren ja schon bekannt. Also ist das Dokument auch irgendwie eine Zusammenfassung von bereits bestehenden Positionen. So auch im Punkt Religionsfreiheit in den Ländern, die es per Verfassung zum Beispiel verbieten, einen Übertritt zum Christentum, soll man die Situation nochmal revidieren, sagt dieses Dokument klipp und klar, und mit Blick auf die Menschenrechte mal sehen, ob es da vielleicht zu einer Art von Gegenseitigkeit kommen kann. Ein klarer Aufruf zur Religionsfreiheit, wie realistisch?
Man muss das, was wahr ist und was richtig ist, auch immer wiederholen. So nach dem Motto, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und es ist, um die Werte und die Tugenden zu verbreiten, halt wichtig, dass die Dinge immer wieder gesagt werden, immer wieder genannt werden und immer wieder eingefordert werden. Das ist jetzt auch bei der Synode so geschehen. Wir fordern seit Jahren die umfassende Einhaltung der Menschenrechte ein. Wir fordern seit Jahren ein, dass es eine Reziprozität gibt bei der Religionsfreiheit. Das heißt also, wenn wir Christen erlauben, dass jemand von uns in eine andere Religion eintritt, dass andere Religionen in christlich geprägten Ländern zum Beispiel Moscheen bauen können, dass das dann auch umgekehrt für die Christen in muslimisch geprägten Ländern gilt. Dass also ein Übertritt ohne Diskriminierung, auch ohne gesetzliche Verbote geschehen kann zum Christentum, dass die Christen dort auch als Gemeinschaft und Gruppe anerkannt wird, die auch dann Kirchen bauen kann. Das ist in etlichen Ländern, die islamisch geprägt sind, nicht der Fall und das fordern wir ein. Denn sonst ist Religionsfreiheit eine einseitige Sache und auch eine Sache, die eigentlich nicht dem entspricht, was die Menschenrechte an Religionsfreiheit einfordern. Deshalb haben wir das wieder gesagt.
Herr Erzbischof, worauf haben denn Sie als Synodenvater bei dieser Botschaft besonders gedrängt? Was war Ihnen wirklich ein Anliegen, das da drin steht?
Ich habe sehr stark auf die Emigrationsfrage gedrängt und habe gesagt, wir müssen vor allen Dingen fordern, dass niemand in die Illegalität abwandert. Ich habe Erfahrungen damit, Menschen leben zum Teil illegal über Jahre und Jahrzehnte und machen da ein Martyrium durch. Sie haben keine Krankenversorgung, haben ständig Angst, dass sie entdeckt werden, werden ausgenutzt, werden von fundamentalistischen und radikalen Kräften politischen vereinnahmt, sind eine Gefahr, terroristischen Gruppen anzugehören. All das darf man nicht zulassen, um der Menschen willen, aber auch um der Stabilität der Ordnungen willen. Das war mir ein wichtiger Punkt. Eingebracht habe ich auch, das ist auch im Schlussdokument, in der Botschaft jetzt drin, zum Beispiel die Männerfrage. Wir haben sehr deutlich, und das ist gut und richtig so, die Rechte der Frauen in Afrika eingefordert. Wir haben aber auch über die Männer gesprochen. Es gibt einen eigenen Abschnitt darin, weil ich in Deutschland ja auch von der Bischofskonferenz für die Männerarbeit beauftragt bin. Wir können auch Männer mahnen, auch das, was sie nicht gut tun, nur benennen, wenn wir sie auch nennen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es für die Kirche und für die Gesellschaft ganz wichtig ist, dass die Männer auch ihre Verantwortung wahrnehmen, auch ihre männlichen Fähigkeiten sehen und sie einbringen im Sinn der Kirche, des Evangeliums für das Gemeinwohl aller.
In Deutschland oder überhaupt in den Ländern deutscher Sprache hat man den Eindruck, dass die Afrika-Synode auf überhaupt kein Interesse gestoßen ist, dass ja überhaupt nur fast Interesse an Afrika besteht, wenn eben von illegalen Einwanderern die Rede ist. Und dabei gerät natürlich total aus dem Blick, dass nur dann, wenn Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden in Afrika wahr werden, dass dieser Einwanderungsfluss aufhören wird. Warum dieses Desinteresse an Afrika?
Das besteht seit vielen Jahren schon. Wir in Deutschland, in Amerika ist es aber auch ähnlich, in den europäischen Ländern ist es ähnlich. Wir haben Afrika vergessen. Wir sprechen nur von Afrika, wenn es irgendwelche Katastrophen gibt oder wenn sich in Afrika irgendetwas tut, was für uns eventuell sich schlecht auswirken könnte. Das ist zum Beispiel die ganze Migrationsfrage. Ich habe schon vor der Synode gesagt, wenn die Synode bewirken würde, dass Afrika ins Gespräch kommt, dass Afrika wieder als ein wichtiger Kontinent erkannt wird, dass man Afrika einen Platz im internationalen Diskurs einräumt, dann hätte die Synode schon viel bewirkt. Bisher ist das noch nicht der Fall, aber vielleicht tut sich ja noch etwas. Und ich bin der festen Überzeugung, auch das habe ich schon vor der Synode gesagt, Afrika ist im Grunde die Wiege der Menschheit, das wissen wir auch. Rein geschichtlich, dort sind die Menschen als Erste entstanden. Afrika ist ein Kontinent, der sehr reich ist an Menschen, an Menschlichkeit, an Naturressourcen. Wenn Afrika wirklich ein versöhntes, gerechtes und friedlicher Kontinent wird, dann wird das auch sich auf die ganze Welt ausbreiten. Also Afrika kann und wird wieder quasi die Wiege einer erneuerten Menschheit im dritten Jahrtausend sein. Und deshalb ist diese Synode so wichtig, deshalb sollte sie auf Afrika aufmerksam machen, um Afrika willen, aber auch um der ganzen Welt willen.